Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Ach Quatsch, was ist das Enneagramm? Die Frage soll uns heute beschäftigen. Und was hat das Enneagramm mit dem Allerwichtigsten in deinem Leben zu tun? Zwei Möglichkeiten. Entweder du kennst das Enneagramm schon und willst rausfinden, hat der Typ hier irgendwas Neues zu erzählen? Antwort, ja, habe ich. Zweite Möglichkeit, du kennst das Enneagramm nicht, möchtest kennenlernen. Die Frage, nutzt mir das Enneagramm irgendetwas? Antwort, ja, es nutzt dir. Muss ich es kennen? Ja, du musst es kennen. Das ist natürlich Quatsch, du musst es natürlich nicht kennen. Aber es kann unendlich hilfreich sein, es zu kennen. So, das ist jetzt soweit die Werbung. Was ist das Enneagramm und was hat es mit dem Wichtigsten zu tun in deinem Leben? Das Enneagramm, die einfache Antwort. Das Enneagramm beschreibt 9 Persönlichkeitsstrukturen, 9 Charakterstrukturen, 9 Ego-Strukturen. Und damit beschreibt es 9 verschiedene Arten, das Leben zu sehen. Also man könnte sagen, das sind 9 verschiedene Planeten, auf denen Menschen leben. Und die sind völlig unterschiedlich. Und dann denken wir, die wir auf einem dieser 9 Planeten leben, wir würden jemand von einem anderen Planeten irgendwie verstehen. Tun wir nicht. Es sind komplett andere Menschen. Das ist im Übrigen auch ein Vorteil, das ist ein Gewinn, den viele aus dem Enneagramm gezogen haben, ich auch, dass alleine das Wissen darum, dass andere Menschen unter Umständen so komplett anders innerlich ticken als ich selber, kann dazu führen, dass du im Kontakt mit ihnen viel entspannter wirst, weil du weißt, dass sie unter Umständen von was ganz anderem reden als du. Was ist so hilfreich am Enneagramm? Es ist, dass du dich selber sehen kannst. Das ist wie ein Spiegel, in dem du schauen kannst. Und du siehst dich selbst. Also du siehst sozusagen, wie du innerlich funktionierst. Wo ich vorhin sagte, das sind 9 verschiedene Persönlichkeitstypen. Das stimmt nicht genau. Im Amerikanischen sprechen sie zwar von Enneagram of Personality Types, aber das ist nicht präzise. Es sind keine Persönlichkeitsstrukturen, es sind Charakterstrukturen, Ego-Strukturen. Das ist tiefer, was da beschrieben wird. Und aus diesen Ego- und aus diesen Charakterstrukturen entstehen dann Persönlichkeiten. Und deswegen kann es auch sein, dass Menschen mit einem unterschiedlichen Enneagramm-Typ ähnliche Persönlichkeiten entwickeln. Aber sie tun es aufgrund verschiedener, unterschiedlicher Motivationen, tiefer liegender Motivationen. Das Enneagramm kann dir zeigen, wie du innerlich tickst, wie du innerlich funktionierst. Es kann dir deine Missverständnisse über das Leben zeigen. Es kann dir auch, das ist so mehr die Schattenseite, es kann dir das, könnte sagen, das Dunkle zeigen, aber es kann dir auch das Helle zeigen. Es kann dir zeigen, wonach du dich in deinem tiefsten Inneren sehnst. Es kann diesem Sehnen sozusagen einen Namen geben. Und gleichzeitig, also wie das für dich aussieht oder wie sich das für dich anfühlt, was das ist, wonach du dich sehnst. Und gleichzeitig kannst du im Enneagramm sehen, wie du es schaffst, dem auszuweichen und dich dem nicht anzunähern. Es zeigt dir deine wahre innere Bestimmung, könnte man sagen. Das ist jetzt ein großer Begriff, ja. Es zeigt dir deine wahre innere Bestimmung und es zeigt dir die Imitation. Das, was du in deinem normalen Leben, in Anführungszeichen, darüber gepackt hast und wie du diese heilige Idee, die in dir ist, imitierst und daraus ein, in Anführungszeichen, normales Leben machst. Was dann nur noch ein schwacher Abglanz ist jetzt vielleicht zu hart ausgedrückt, aber was nur noch eine Imitation dessen ist, was du eigentlich wirklich willst. Also es zeigt dir, was das Allerwichtigste in deinem Leben und es zeigt dir, wie du dich davon ablenkst. Und um ein Beispiel zu geben, dass es nicht so theoretisch bleibt, zum Beispiel in meinem Fall ist die heilige Idee Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist verloren oder ich erlebe das in mir als, ich habe dieses Vertrauen, das Urvertrauen verloren. Und eigentlich geht es für mich darum, dieses Urvertrauen wieder zu finden, mich diesem Urvertrauen anzunähern. Was ich aber bisher in meinem Leben meistens getan habe, ist, ich habe versucht, dieses Urvertrauen zu imitieren in Form eines sicheren Lebens. Also ich habe mich sozusagen mit dem, was ich selber kann oder selber tun kann, habe ich versucht, Vertrauen in das Leben zu imitieren, indem ich versucht habe, es mir möglichst sicher einzurichten. Und damit ist jetzt nicht gesagt, dass das irgendwie falsch ist, dass ich das gemacht habe. Es ist einfach das, was ich gemacht habe. Und es hat in der Konsequenz aber nicht jetzt zu Glück oder zu Frieden, zu innerem Frieden geführt, sondern es hat eigentlich nur dazu geführt, die Absicherung, die natürlich nie hundertprozentig sein kann, die Absicherung immer noch mehr zu verbessern, noch mehr zu verbessern, anstatt loszulassen. Und das ist dann quasi die wirkliche Herausforderung. Und in dem Maße, wie ich selber jetzt auch mit Altern und mit Krankheiten und mit Tod auch indirekt dann konfrontiert werde, gerät das ein ins Wanken. Und es geht für mich jetzt mehr darum, wieder mich diesem Urvertrauen anzunähern und mich mehr dafür zu öffnen. Nur um das jetzt mal klarzustellen, was damit gemeint ist, aus dem Verlust dieser heiligen Idee des Urvertrauens wird in der Persönlichkeit die Imitation, nämlich das Suchen nach Sicherheit, was aber letztlich scheitern muss und dann irgendwann geht es wieder in Richtung auf diesen vorgezeichneten Weg. Und dieses Prinzip gilt dann für jeden der neun Charaktertypen. Jeder hat eine heilige Idee, die ist dann unterschiedlich und jeder hat auch eine charakteristische Imitation davon, mit der er sich davon abhält, das zu erkennen. Und man könnte jetzt diese Kette, die ich jetzt eben an meinem Beispiel, weil das kenne ich natürlich jetzt am besten, kann man für jeden dieser neuen Typen tun. Und das werde ich dann jetzt hier zwar andeuten in diesem Überblick, der jetzt kommt, aber dann auch eben in neuen einzelnen Podcasts, wo man auf jeden dieser Typen noch im Detail eingeht. Da werde ich es dann noch genauer tun. Das ist die Kurzform. Das ist das Enneagramm. Die kompliziertere Form, da könnte man sagen, das Enneagramm selbst ist nur ein Zeichen, ein Symbol. Wenn du es googelst, dann wirst du das im Internet natürlich sofort finden. Es ist ein Kreis und in der Mitte ist ein merkwürdiges Neuneck, könnte man sagen. Genauer gesagt ist es ein Dreieck und da drumherum sind dann noch weitere Linien, sodass ein Neuneck entsteht. Du kennst es vielleicht vom Pentagramm mit fünf Ecken. Da sind dann die fünf Punkte alle miteinander verbunden. Glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, und beim Enneagramm ist es ähnlich. Da hast du neun Punkte, aber jeder Punkt ist nur mit zwei anderen verbunden. Ich glaube, so ist es beim Pentagramm auch. Und deswegen die einfache Antwort ist, ein System mit neun Charaktertypen, wo das super wichtig sein kann, herauszufinden, was der eigene Charaktertyp ist, da das oft nicht gelingt oder nur bei manchen Menschen gelingt und das auch unter Umständen ein langer Prozess ist der Annäherung, ist das Enneagramm dann, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, zeigt es neun verschiedene Arten, das Leben zu sehen und damit auch neun verschiedene Ansatzpunkte für innere Erforschung. Und was das genau bedeutet, dazu kommen wir dann gleich im Laufe dieses Podcasts. Das ist die einfache und die kompliziertere Variante, ist, es ist ein Zeichen, ein Symbol, ein Neuneck und es ist erstmal überhaupt nicht klar, was man mit diesem Neuneck überhaupt anfangen soll. Und erst durch den, weil das Symbol selber ist sehr alt, angeblich schon tausende von Jahren, aber da an den neun Punkten dieses Enneagramms Charaktertypen zu beschreiben, das ist relativ jung. Und das geht zurück auf den bolivianischen Mystiker Oscar Ichazo, der, wie er sagt, oder wie das zumindest überliefert ist, der durch direkte Inspiration von oben sozusagen oder per Intuition plötzlich nur die Haupteigenschaft oder nur ganz wenige Knotenpunkte in einem Charakter gesehen hat, die an diesen Punkten abgebildet werden können. Zum Beispiel an Punkt 1 Groll, an Punkt 2 Schmeichelei, an Punkt 3 Eitelkeit, an Punkt 4 Melancholie, an Punkt 5 Geiz, an Punkt 6 Zweifel, an Punkt 7 Planen, an Punkt 8 Rache, an Punkt 9 Bequemlichkeit und oder Trägheit. Und das klingt jetzt alles super negativ. Ja, das sind tatsächlich auch Schattenpunkte. Aber die entscheidende Idee an dieser Stelle ist, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an Punkt 1 Groll. Es ist nicht unbedingt klar, was für eine Persönlichkeit denn dabei rauskommt, was das eigentlich für ein psychologischer Typ ist, der da rauskommt. Man hat natürlich schon so eine Ahnung, ja. Aber wenn man das Wort Groll hört, würde man ja wahrscheinlich eher denken, er ist ein ewig schlecht gelaunter, miesepetriger Grummeltyp. Aber das ist nicht so. Jemand, der an Punkt 1 fixiert ist, wie wir sagen, ja, da ist Groll oder Zorn in der Tiefe die antreibende Kraft. Das stimmt. Aber sie ist gleichzeitig auch in der Persönlichkeit, in höheren Schichten verboten. Und dadurch entsteht eine Persönlichkeit, die auf den ersten Blick nicht offen zornig ist. Ja? Wenn man sie näher kennt, wird man feststellen, oh, da ist eine Ladung. Ja, aber das weiß man vorher gar nicht so genau. Aber sie bricht relativ selten aus, aber wenn, dann richtig. Ja? Das ist jetzt natürlich nur eine sehr, sehr kurze und ein bisschen oberflächliche Art, das zu beschreiben, aber das ist das Prinzip. Du hast in der Tiefe eine wesentliche Antriebskraft und daraus baut sich dann eine ganze Charakterstruktur auf. Und erst im Verlaufe dann, erst durch Oscar Ichazo, diesen bolivianischen Mystiker, dann durch seinen Schüler Claudio Naranjo, der dann die psychologischen Typen beschrieben hat, die an diesen Punkten zu verorten sind. Und daraus ist dann eine ganze Bewegung entstanden, die Enneagramm-Bewegung. Und bis heute, muss man sagen, ist das Enneagramm besonders in Amerika ein sehr, sehr populäres System. Ja, und aber vielleicht jetzt am Anfang, um mal so einen kleinen Eindruck zu bekommen, lass uns doch einfach mal, wenn du dich jetzt noch fragst, warum, was nutzt mir das Enneagramm, dann lass mich dir doch mal 9 Gründe geben, warum es gut ist, mit dem Enneagramm zu arbeiten. Und fangen wir gleich an mit Grund 1. Also, das Enneagramm ist erstmal ein wunderbar wohlgeformtes Symbol und hat eine große Klarheit, wie es Fehler im Menschen beschreibt. Jeder Mensch hat Fehler, das ist ja wohl jedem klar. Und es ist absolut essentiell, diese Fehler auszumerzen. Und dafür leistet das Enneagramm wunderbare Dienste. Ich sehe sofort bei jemandem, das ist der Fehler, das ist der Fehler, das kann ich ihm auf den Kopf zusagen. Zum Beispiel beim Punkt 1 ist der Fehler, der Typ ist viel zu bemüht. Der strengt sich andauernd an, seine Fehler zu beheben. Ja, das kann ich ihm sagen, entspann dich, Alter. Ja, streng dich mal ein bisschen weniger an. Aber los jetzt. Ich finde ja als zweiten Grund, möchte ich eher einfach mal den Menschen als Ganzes sehen. Und ich sehe, dass ja der Mensch, der hat Schwierigkeiten in seinem Leben und ich möchte ihm gerne helfen. Ich liebe ihn. Ich liebe alle Menschen, so unterschiedlich sie sind. Und diese neuen Charaktertypen, mein Herz geht einfach auf, wenn ich sie sehe und ihre Schwierigkeiten und wie sie sich bemühen. Und ich möchte ihnen gerne helfen und ihnen sagen, wie sie glücklicher werden können. So. Und außerdem, das sage ich hier nur so im Vertrauen, durch das Enneagramm weiß ich endlich, wie mein Ehemann funktioniert. Und dann kann ich eine noch viel bessere Ehefrau für ihn sein, weißt du? Dafür ist das Enneagramm so wunderbar geeignet. Ich gebe nämlich gern, weißt du? Ich möchte gar nichts zurückhaben dafür. Vielleicht ein bisschen geliebt werden hin und wieder, aber ach, das ist wunderbar, dieses Enneagramm. Naja, das ist alles schön und gut. Jetzt als dritten Grund würde ich einfach mal auf das Potenzial des Menschen zu sprechen kommen. Das Enneagramm zeigt 9 verschiedene Potenziale, die im Menschen stecken. Weil ich finde, das Wichtigste ist, man kann scheitern immer wieder, aber es ist wichtig, wieder aufzustehen. Und das Enneagramm, das zeigt dir deine Erfolgsaussichten. Es zeigt dir das Potenzial, was in dir steckt, die Kraft da ist. Und ich glaube, die muss nur geweckt werden. Das ist, ja, manchmal denken wir auch zu viel und wir grübeln zu viel. Wir müssen handeln. Es muss nach vorne gehen. Und durch das Enneagramm sehe ich 9 klare Wege zum Erfolg. Und wenn ich weiß, wo jemand fixiert ist in diesem Enneagramm, dann kann ich ihm genau sagen, Junge, du musst daran arbeiten, daran arbeiten, daran arbeiten und 1, 2, 3 bist du erfolgreich. Ich selber brauche dieses System nicht, bei mir steckt das irgendwie im Blut, weißt du? Ja, dieses Enneagramm und alles, was ihr bisher gesagt habt, weißt du, ich weiß nicht, ob das die Tiefe eines Menschen wirklich so beschreiben kann, dass ein Mensch ist doch, ja, weißt du, vielleicht für euch hilft das, aber mir, ich bin irgendwie tiefer als ihr. ich bin auch trauriger und ich, ja, ich fühle mehr, habe ich das Gefühl. Und ich glaube nicht, dass man die Tiefe eines Menschen da mit einem System so abbilden kann. Das ist einfach mehr, das ist größer und irgendwie auch unerreichbarer. Ja, und dann mich zu verändern. Ich glaube nicht, dass diese Gnade, dass ich da nochmal irgendwann rauskomme aus diesem Loch. Grund Nummer 5. Also das Enneagramm ist für mich eine Möglichkeit, das Leben und die Menschen zu verstehen. Ich sitze jetzt hier schon eine ganze Weile in meinem Elfenbeinturm und schaue nach unten. Ich seit einigen 100 Jahren sitze ich hier und schreibe ein Buch über die Menschen. Ich beobachte, wie sie da unten vorbeigehen, und das Enneagramm ist sehr hilfreich, weil ich kann dann auch sofort sehen, was in so einem Menschen abgeht. Ich habe dann ein besseres Verständnis für ihn. Und dieses Buch über die Menschen, das ich jetzt seit 200 Jahren schreibe, das hat jetzt erst eine halbe Seite, habe ich erst gefüllt, aber das ist sehr, sehr essentiell, was ich da geschrieben habe. Und es wird wahrscheinlich noch weitere 200 Jahre dauern für die erste Seite. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das jemals veröffentlichen werde. Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich, man hat mir gesagt, ich soll hier etwas über das Enneagramm sagen und warum das vielleicht günstig ist, damit zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt durch die anderen so ein bisschen verwirrt. Ja, also ist es jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also manchmal kommt es mir so vor, als das Enneagramm, als könnte mir das irgendwie so ein bisschen Sicherheit geben, weil, weißt du, so manchmal, wenn ich Leute begegne, so auf der Straße, dann frage ich mich, sag mal, was ist mit dem? Ist der jetzt irgendwie, der hat mich eben so komisch angeguckt, was will der von mir? Und dann habe ich das Enneagramm und dann kann ich mir, wenn ich jetzt schnell weiß, was das für ein Typ ist, dann weiß ich sofort, ist der bedrohlich, muss ich auf die andere Straßenseite oder vielleicht eine ganz andere Straße oder vielleicht sowieso überhaupt nie wieder in diesen Teil der Stadt gehen. Und dann, naja, dafür glaube ich, ist es ganz notwendig. Aber jetzt, wenn ich das, was die anderen gesagt haben, jetzt höre, weiß ich das gar nicht mehr, ob das überhaupt irgendeinen Grund ergibt oder ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht, sich damit weiter zu befassen. Und ich, man hat mir auch schon mal gesagt, ich würde irgendwie immer so unruhig sein und immer irgendwie nicht so richtig wissen, was so ein bisschen, ich würde immer zweifeln und so weiter, aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Seien wir doch mal ehrlich. Ja? Jetzt hat man 6 Gründe, hat man gehört, jetzt kommt der 7. Grund. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht an so ein System. Ja? Also ich glaube nicht, dass man mich in eine Schublade packen kann. Weil ich bin heute so. Morgen bin ich so. Übermorgen bin ich wieder anders. Und ich weiß ja selber nicht mehr, wie ich bin. Ach, eigentlich ändere ich mich alle 5 Minuten, verstehst du? Ich meine, ich kann mich doch nicht in eine dieser 27 Schubladen. Ich meine, ja, das wäre noch schöner. Ich in eine Schublade. Haha, das sehen die. Die anderen vielleicht schon. Ja, denke ich manchmal. Ne? Also wenn ich so mich in der Welt umgucke, denke ich immer, ja stimmt, das ist so ein Bollwerk, ne? Und dann der andere, das ist so ein Heulbär, oder der andere, das ist so eine ewige Mutter, die will immer alle bemuttern, und dann dieser Typ, der immer nur erfolgreich sein will. Ich meine, das ist auch langweilig auf Dauer, ne? Immer erfolgreich, hör mal zu, ja. Okay, Geld ist nicht schlecht, ne? Ich kaufe mir auch gerne viele Sachen. Und aber man kann auch mit weniger auskommen, man kann immer Spaß haben. Braucht doch kein Geld, um glücklich zu sein. Ja? Erfolg. Hauptsache, ich habe Spaß im Leben. Spaß. Das ist doch das Wichtigste, oder? Okay, um mal eins klar zu machen, ja. Also man hat zwar gesagt, ich soll ja was über das Enneagramm sagen. Ich sag mal, am Arsch, Alter. Ich erzähle doch hier nicht nur irgendwas über das Enneagramm, nur weil man das von mir verlangt. Ich erzähle überhaupt niemandem irgendwas, außer ich will das. Also wenn ich hier über das Enneagramm spreche, dann weil ich das will, verstehst du? So. Und um mal eins klarzustellen. 9 Typen, das ist ja wohl lächerlich. Ja, das gibt doch wohl nicht 9 Typen auf der Erde. Guck dich doch mal um. Das gibt 2. 2 Typen. Ja, das gibt auf der einen Seite die Warmduscher, die Weicheier, die Schwächlinge. Ja, mit dem man eigentlich mal, sagen wir mal ehrlich, gar nichts anfangen kann. Und dann gibt's mich. Ja? Und die, die so sind wie ich, das sind viel zu wenige. Alter, wenn es mehr so gäbe wie mich, ja, dann würden wir mal auf den Tisch hauen, dann würde ich ja mal wirklich was passieren. Der Trump, der macht das doch richtig. Alter, der baut da eine Mauer hin und sagt, ihr Mexikaner bleibt da, wo ihr wohnt. Okay? Man, da sagt doch mal einer mal, wo es lang geht. So muss man das machen. Ja? Ich will Trump. Und wenn du da auch nur, ne? Wollen wir raus, vor die Tür? Wollen wir vor die Tür gehen, dann klären wir das. Und dann sage ich dir mal, was du das nächste Mal wählst. Och, Leute, regt euch doch nicht so auf. Regt euch doch nicht so auf. Ich kann euch alle verstehen. Ihr habt alle einen Teil der Wahrheit. Ich liebe jeden von euch und ich soll hier ja etwas über das Enneagramm sagen. Und was ich so schön finde, ist, dass das Enneagramm zeigt mir 9 verschiedene Arten, wie wir alle gleich sind. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Es gibt gar keine Unterschiede. Und ich finde das auch wirklich wichtig, jetzt mal über das Enneagramm hier zu sprechen. Und das möchte ich jetzt auch noch mal kurz tun. Ich hatte gestern, da saß ich im Garten und dann, da habe ich dann so das Gras gesehen, ne? Und das Gras, das war so grün. Und dann habe ich gedacht, wieso ist das Gras eigentlich so grün? Und dann bin ich hochgegangen. Ich sollte mich ja vorbereiten auf diesen Vortrag fürs Enneagramm. Dann bin ich hochgegangen und dann habe ich erstmal im Internet gegoogelt, warum ist Gras eigentlich grün? Und dann habe ich über Photosynthese gelesen und Biologie und diese Gräser und dass Gräser so eigene Persönlichkeiten auch haben, wie sie so im Wind schwingen und manche Gräser sind gar nicht grün. Dann habe ich mal gegoogelt, wieso sind manche Gräser eigentlich nicht grün? Und dann saß ich da oben am Bildschirm und dann bin ich einfach eingeschlafen. So, das war jetzt mein Take auf die 9 verschiedenen Charaktertypen. Natürlich notwendigerweise übertrieben und ein bisschen karikiert und natürlich komplett nicht jedem dieser 9 Punkte gerecht werdend. Immer nur einen Aspekt herausgegriffen, der jetzt sehr grob und sehr übertrieben dargestellt wurde. Aber vielleicht hast du einen Eindruck bekommen über die verschiedenen Energieformen. Denn so muss man sich das vorstellen. Diese 9 Typen sind auch 9 unterschiedliche Energieformen. Ja, komplett andere Menschen, komplett andere Welten, besonders innere Welten. Das hatte ich ja am Anfang versucht zu sagen mit diesem Wort, diesem Planet. Ja, es ist wirklich so. Du musst dir das vorstellen. Ein Enneagramm-Typ lebt auf einem Planeten und jemand, ein Vertreter eines anderen Typs, vielleicht sogar noch eines Typs, der ihm sehr fern ist, der sehr weit entfernt ist und nicht zum Beispiel wie im Symbol des Enneagramms zu sehen, über eine Linie mit ihm verbunden ist. Denn da gibt es dann Ähnlichkeiten. Aber wenn es dann ein völlig anderer Typ ist, dann sprechen die, wenn die beiden über das Leben sprechen, dann sprechen die über verschiedene Dinge. Und die mögen die gleichen Worte benutzen, wie ich möchte mich sicher fühlen. Und der andere sagt auch, ich möchte mich sicher fühlen. Aber die meinen völlig verschiedene Dinge. Bei dem einen ist es dann vielleicht wirklich Sicherheit im Angesicht von Angst und von Unsicherheit. Und beim anderen ist, ich möchte geliebt werden. Und trotzdem sagt er, ich möchte mich sicher fühlen. Das heißt, man redet eventuell die gleichen Worte. Man glaubt, sich zu verstehen, aber in Wirklichkeit redet man von völlig verschiedenen Dingen. Und im ersten Schritt ist das Enneagramm ein 9er-System, also mit 9 verschiedenen Typen. Das kann man aber auch noch reduzieren und zusammenführen. Und dann kann man jeweils 3 Punkte zu einer Triade, zu einem Block zusammenfassen. Und dann hast du den Punkt 8, Punkt 9, Punkt 1 als die Zornfixierung. Also das sind Menschen, das sind Körperfixierungen, die im Körper fixiert sind. Und die, man könnte sagen, das Thema Zorn und Widerstand und Körperlichkeit, ja, also so, auf 3 völlig unterschiedliche Weisen ausdrücken. Die 1, die sehr kontrolliert, sehr, man könnte sagen, auf eine starre und harte Weise mit dem Zorn umgeht, auch im Sinne von, ich kontrolliere meinen Zorn, außer es geht gar nicht mehr und die anderen haben so viele Fehler, dann kommt der Zorn eben mal raus, aber dann ist er auch gerechtfertigt. Oder die Acht, die den Zorn völlig hemmungslos und ohne mit der Wimper zu zucken ausdrückt, die wirst du auch sofort erkennen, wenn sie in den Raum kommt. Die nimmt unheimlich viel Raum ein, ist laut und wehe, du kommst ihr in die Quere. Wohingegen die Eins auch Raum einnimmt, aber viel kontrollierter ist. Und die Neun als der zentrale Zornpunkt, in dem ist Zorn völlig abwesend, scheint völlig abwesend zu sein. Da ist das Thema Bequemlichkeit. Also dann könnte man sagen, da ist jemand, der Zorn fixiert ist, eingeschlafen in diesem Zorn und aus dem Zorn, weil er gar nicht mehr, er ist nicht kontrolliert wie bei der Eins, er wird nicht ausagiert wie bei der Acht sein, er wird einfach nur ja eingeschläfert. Und dann hast du jemand, wo ganz viel nach innen geht, auch viel in den Körper geht, das sind oft dann auch durchaus dickere Menschen, ja, weil die müssen irgendwie mit dieser, irgendwo müssen sie hin mit der Energie. Und das wird dann oft in Essen umgesetzt, um es zu betäuben. Und hin und wieder rasten diese Menschen aus, aber dann an völlig unwichtigen Dingen. Es gibt so ein super Cartoon über einen Neun, wo du im einen Bild siehst, wie der Ehemann die Neun verlässt. Also es ist eine Neuner Frau. Du siehst schon, also für die, die das Enneagramm nicht kennen, wir jonglieren mit diesen neuen Typen, oft auch indem wir die Zahl nehmen und dann so von Neunern sprechen oder Einsern oder Zweiern. Das mag dann für, wenn du jetzt Enneagramm nicht kennst, ein bisschen befremdlich wirken, aber in Enneagrammkreisen wird das so gemacht. Denn wenn man sagt, es ist ein Neuner, dann meint man damit auch eben eine ganze Welt. Ja, das ist, man darf das auch jetzt nicht missverstehen. Enneagramm ist kein Schubladensystem, obwohl man es so missbrauchen kann und es auch immer wieder missbraucht wird in dieser Richtung. Aber es ist kein eindimensionales System. Das heißt, eine Neun zu sein, das bedeutet in der Tiefe, dass du von Bequemlichkeit angetrieben wirst. Aber wie sich das im konkreten Menschen umsetzt und was das für ein Mensch ist, auch wie tief er eventuell in dieser Bequemlichkeit verhaftet ist, das ist sehr unterschiedlich. Sodass man sagen kann, diese Schublade, so was man jetzt vielleicht denken könnte bei so einem System oder was einem vielleicht auch Unbehagen bereitet, das ist gar nicht so im Vordergrund. Es ist gar nicht so sehr, man könnte sagen, die Schublade, in die ich jemanden durch das System hineinstecke. Es ist eigentlich andersrum. Es ist eigentlich, zeigt das Enneagramm, die Schublade, in die sich ein Mensch bereits selber hineingesteckt hat. Nämlich, wie sieht er die Welt? Wie gesagt, und die Neun, im Gegensatz zur Acht und zur Eins, ist eben jemand, die den Zorn völlig versteckt hat. Eigentlich weiß sie selber gar nicht mehr, dass sie zornig ist. Und in diesem Cartoon, darauf wollte ich ja hinaus, da im ersten Bild dieses Cartoons ist die Neunerfrau, die von ihrem Mann verlassen wird. Und du siehst, dass sie überhaupt gar keine Reaktion hat. Oder ich glaube, sie sagt sogar in dem Cartoon, ich wünsche dir alles Gute. Ja? Und man sieht den Mann unten so im Auto mit Koffern und dann sieht man, wie das Auto wegfährt. Und dann im nächsten Bild, unter dem Bild steht dann 10 Jahre später, da sieht man die Neun, wie sie wutentbrannt irgendwie ein Gegenstand auf den Boden knallt und sagt, der Vollidiot. Ja, 10 Jahre später. Ne, daran merkst du, okay, das ist durchaus eine Zornfixierung, aber da ist Zorn eingeschlafen. Und die zweite Triade, das eben war die Körpertriade, und dann gibt es die zweite Triade, die Punkte 2, 3 und 4. Das sind die sogenannten Image-Fixierungen, die Image-Punkte, wo es um die Welt des äußeren Scheins geht. 3 verschiedene Varianten wieder, wie ein Mensch, der in diesem äußeren Schein fixiert ist, sich ausprägen kann. Und im Kern haben wir den Punkt der Eitelkeit. Ne, du siehst schon die 9 Punkte, das sind, ja, wir haben an Punkt 8 Wollust, an Punkt 9 Bequemlichkeit, an Punkt 1 Zorn. Sind jetzt die Leidenschaften an den Punkten. Das sind auch, und an Punkt 2 haben wir Stolz, an Punkt 3 Eitelkeit, an Punkt 4 den Neid. Da siehst du schon, das sind christliche Todsünden. Ja, im Christentum waren das einige der Todsünden, die genannt wurden. Und wir im Enneagramm oder aus meiner Sicht oder aus der Sicht, wie viele, die auf dem spirituellen Weg sind und mit dem Enneagramm arbeiten, die würden nie sagen, dass das Todsünden sind. Das ist jetzt eine sehr christliche Ausdrucksweise. Ja, die hat mehr mit dem Christentum zu tun, die ja sehr stark auf die Fehlerhaftigkeit des Menschen geht und auch immer um Sünde und richtig und falsch und im Fegefeuer. Das ist sozusagen eigentlich schon eine Verzerrung des Ganzen. Aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es keine Sünde, sondern es ist wie eine Verzerrung in einem Menschen. Es ist wie ein Schatten oder ein Schleier, der sich drüber gelegt hat. Und um jetzt wieder bei dieser Triade der Imagefixierung, der Punkte 2, 3 und 4 zu bleiben, im zentralen Imagepunkt der Eitelkeit, da ist es der Schleier, wo ein Mensch glaubt, sein äußerer Schein zu sein. Also er kann den Schein nicht von der Wirklichkeit unterscheiden. Es ist eigentlich noch schlimmer im Inneren von diesem Punkt 3, ist das Gefühl oder die Wahrnehmung, dass ich gar nichts Reales mehr habe in mir. Da ist gar nichts in meiner inneren Welt. Deswegen muss ich so viel arbeiten an dem Schein, an der, wie ich außen mich repräsentiere. Und es gibt so einen wunderschönen Satz über in Bezug auf die Eitelkeit, in Bezug auf den äußeren Schein, die Frage, womit kann ich eigentlich das Original und die Fälschung unterscheiden? Wie kann ich sagen, das ist das Original und wie kann ich sagen, das ist eine Fälschung? Die Antwort ist, die Fälschung sieht echter aus. Und das gilt sehr stark für den Punkt Nummer 3. Das sind die Erfolgsmenschen. Ja? Also wenn Eitelkeit in einem Menschen sich ausdrückt, dann wirst du oft einen erfolgreichen Menschen da haben. Weil dadurch, dass so ein Mensch nicht glaubt, dass er im Innen etwas hat, muss er im Außen viel repräsentieren und er muss vor allem das Richtige repräsentieren. Er muss repräsentieren, was in der Gesellschaft, in der er lebt, jetzt für gut befunden wird. Er muss also das repräsentieren, was die anderen für erfolgreich halten. Deswegen sind Dreier, je nach Gesellschaft, können die sehr unterschiedlich wirken. Ein Dreier in Amerika, wo Amerika selbst als Kultur eine Dreierkultur ist und stark auf Erfolg geht. Also du siehst, man kann das Enneagramm nicht nur auf Menschen anwenden, man kann es auch auf Gruppen von Menschen anwenden, auf Kulturen, auf Länder. Und das heißt nicht, dass jetzt alle Amerikaner Dreier sind, aber es heißt, dass in Amerika sehr, sehr viele Dreier leben. Ja? Und dass es sozusagen Teil des kulturellen Erbes ist. Und das ist eben sehr stark Erfolg. Erfolg und der Schein, materieller Erfolg im Wesentlichen. Und das gute Aussehen, Schönheitsoperationen, das sind alles Dinge, die dort in dem Bereich der Eitelkeit sind. Und ich gehe ja in späteren Podcasts, werde ich auf die einzelnen Typen jetzt noch Typ für Typ eingehen. Deswegen mache ich das jetzt hier nur teilweise nur oberflächlich. Und die beiden anderen Imagepunkte, die 3 ist der zentrale Imagepunkt und Punkt Nummer 2 und Punkt Nummer 4 sind die beiden benachbarten Typen, die auch Imagepunkte sind. Und in dem Punkt Nummer 2 zum Beispiel wird diese Frage des Image oder diese Frage des Scheins geht oft, nicht immer, aber sehr oft in den Bereich der Liebesbeziehungen und führt dann zu einer Persönlichkeit, die unglaublich hilfreich ist und unterstützend für andere. Deswegen nannte sie auch Ichazo-Schmeichelei. Das sind Menschen, die sehen intuitiv, wie sie einem anderen helfen können. Die sehen intuitiv, was mit dem los ist und auch, wie sie ihn quasi verführen können. Das tun sie durch Schmeichelei, indem sie ihm so ein bisschen loben, nicht so offensichtlich, ja, aber so subtil. Eigentlich liegt darunter das tiefe Gefühl, ich bin nicht liebenswert bei der 2. Die 2 glaubt, ich bin nicht liebenswert und versucht sich deshalb liebenswert zu machen, indem sie Dinge tut, die für den anderen hilfreich sind und schön und so weiter. Und gleichzeitig nährt das ihren Stolz. Aber das würde sie nie so sehen, das würde sie nie so sagen, ja, weil sie würde eher von sich sagen, ich gebe doch uneigennützig. Aber das ist nicht die Wahrheit, sie gibt genau, um auch etwas zu bekommen. Und an dieser Stelle ist es vielleicht gut zu sagen, wir sprechen hier zwar über den Typ Nummer 2, in dem Fall geben, um etwas zu bekommen oder Stolz oder ich tue Dinge, um geliebt zu werden, aber Das darf man nicht vergessen. Und das ist eigentlich eine Sichtweise, so wie ich das Enneagramm sehe, dass es nicht so primär darum geht, herauszufinden, welcher Typ bin ich denn jetzt? Das kann schon passieren, das kann auch hilfreich sein. Aber jeder der Punkte hat für mich eine Botschaft, sage ich jetzt mal so. Oder ich kann durch die Brille von jedem dieser neuen Typen auch auf mich selber schauen und etwas über mich selber entdecken. Und der Punkt Nummer 2 zum Beispiel hält für jeden eigentlich die Frage bereit, ist das, was du für andere tust, wirklich uneigennützig? Gibst du wirklich frei oder erwartest du etwas als Gegenleistung? Und was passiert, wenn die Gegenleistung nicht kommt? Das ist eigentlich eine Frage, die muss sich jeder stellen und natürlich auch, und besonders natürlich auch die 2, aber eigentlich muss sie sich jeder stellen und das gilt aber für jeden dieser 9 Punkte. Jede dieser 9 Punkte stellt eine Frage an dich oder mehrere Fragen an dich und kann dich in deiner eigenen Entwicklung unterstützen, wenn du dieser Frage nachgehst. Dann also neben dieser, zuerst hatten wir die Körperfixierung, die im Körper fixiert sind, also das Thema Zorn, wo das Thema Zorn sehr stark ist. Dann hatten wir eben die Imagefixierung, man könnte sagen, die sind eher im Bereich der Gefühle fixiert. Das sind emotionale Menschen, auch offensichtlich. Im Punkt Nummer 2 und Nummer 4 offensichtlich emotionale Menschen. Der Punkt 3, der eigentlich auch ein emotionaler Mensch ist, erscheint völlig anders. Er erscheint eben als erfolgreicher Macher und let's go und yeah und wenn du fällst, dann stehst du wieder auf und so weiter und so weiter. Also die ganze Motivationslehrerschiene, ja, Chaka Chaka. Das ist eine Dreiergeschichte. Neben diesen 2 Triaden und dann die dritte ist die Angst-Triade. Das sind die Kopfmenschen, die eher mental sind, eher über den Verstand operieren. Und das Thema Angst zeigt sich in dem zentralen Punkt Nummer 6 tatsächlich, ja, das können wiederum offen ängstliche Menschen sein, aber sie können zum Beispiel auch überhaupt gar nicht ängstlich wirken. Im Gegenteil, sie können sogar mutig, übermutig wirken, weil sie die Angst ständig konfrontieren wollen. Aber in der Regel wird es eine Weile dauern, bis sie überhaupt Zugang dazu haben, dass es Angst überhaupt ist, was sie umtreibt. Zum Beispiel in meinem Fall als Angstfixierung oder als Vertreter jetzt in diesem Fall von dem Punkt Nummer 6 war mir lange Zeit überhaupt nicht bewusst, dass ich Angst habe. Und das erste Mal, als ich mit dem Enneagramm in Kontakt kam und mir der Leiter des Enneagramm-Seminars, der dann mein späterer Lehrer auch wurde, mir nur ein Wort hat er mir gesagt in Bezug auf meine Charakterfixierung, weil ich hatte mich auch nach der Einführung ins Enneagramm irgendwo eingeordnet und natürlich habe ich falsch gelegen, wie, das ist im Übrigen die Regel, also wenn du dich mit dem Enneagramm beschäftigst, dann wirst du wahrscheinlich zuerst einfach falsch liegen, vielleicht in der Nähe, aber oft auch eben nicht am richtigen Punkt, oft weil wir das teilweise auch zu unangenehm finden, uns da wiederzufinden. Und er hatte mir nur ein Wort gesagt und das war Zweifel. Und plötzlich, obwohl ich schon ganz viel Arbeit vorher gemacht hatte und dachte, ich würde mich halbwegs gut kennen, war das Wort Zweifel wie so ein Schlag in die Magengrube, wo mir plötzlich klar wurde, ach so, das ist es, was ich mein Leben lang gemacht hatte. Ich habe mein Leben lang gezweifelt. Das war das, was ich im Kopf mein Leben lang gemacht hatte. Aber ich habe es gar nicht gesehen, einfach weil es ständig passiert ist. Das ist fast so, als würdest du jemand, der in Dunkelheit lebt, würdest du ihm sagen, wie findest du es, dass du in Dunkelheit lebst? Und er, was wie Dunkelheit? Wovon sprichst du? Oder du erzählst ihm von Licht und er weiß nicht, was du meinst. Und so war das bei mir, dass ich gar nicht wusste, dass ich gezweifelt habe, einfach weil ich es immer gemacht habe. Das war normal, deswegen brauchte ich gar kein Wort dafür. Und das war wirklich ein Augenöffner damals und war vielleicht der entscheidende Durchbruch damals für mich. Und das war das Enneagramm-System, was mir das gezeigt hat, dass das so entscheidend ist. Und einfach nur die Tatsache, dass das benannt wurde als Wort, Zweifel, hat total viel Klarheit gebracht für mich. Keine Lösung, das muss ich dazu sagen. Ich habe natürlich damals erwartet, dass durch das Wissen, dass es Zweifel ist in mir, dass sich durch das Wissen etwas verändern würde. Aber das hat Jahre gedauert und dauert eigentlich noch bis heute an, dass das Wissen selbst nicht die Lösung ist. Das wiederum ist eine Lehre aus genau diesem Typ, aus diesen drei Angsttypen, eine Lehre für alle, dass nämlich Wissen alleine dir nichts bringt. Also Punkt Nummer 6 ist der Punkt von Angst und von Zweifel und von dem wirklich immerwährenden Versuch, aus diesem Rad herauszubrechen und ja, und auch ein Leben lang eventuell von dieser Angst wegzulaufen und ein Leben von Sicherheit versuchen zu leben. Oder wie in dem Punkt einer Variante der 6, die nicht ängstlich ist, sondern gerade kontraphobisch dagegen angeht, gegen die Angst, eben ein Leben von konstanter Unsicherheit, wo man eigentlich ständig sich beweisen muss, dass man keine Angst hat, wie zum Beispiel jetzt ein Extremsportler, so ein Freeclimber und so weiter oder Kitesurfen oder einfach so Extremdinge, wo man sich ständig eigentlich beweisen muss, ich habe gar keine Angst oder ich kann meine Angst besiegen. Das kann man natürlich nicht. So. Und die beiden Randpunkte jetzt von der 6, die 7 und die 5, die Varianten sind, wo die 7 die extrovertierte Variante ist. Also jeder dieser Punkte gibt eben diesen zentralen Punkt, den zentralen Zornpunkt, die 9. Dann gibt es eine extrovertierte Version, die 8, eine introvertierte, die 1. Der zentrale Imagepunkt, die 3. Der extrovertierte Imagepunkt, die 2, die nach außen geht und Leuten hilft. Der introvertierte Punkt der Melancholie, des Traurigen, des Neides. Oh, den habe ich vorhin gar nicht erwähnt, fällt mir gerade auf. Ich habe in der Triade aufgehört. Es ist typisch 4, sie hat nicht mal Raum hier. Das tut mir sehr leid für alle Vierer. Ihr habt mal wieder recht gehabt, dass ihr seid was Besonderes, so besonders, dass man gar nicht über euch spricht. Es tut mir sehr leid. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich komme dann später auf den Punkt Nummer 4 nochmal zurück. Und jetzt bei den Angstfixierungen, die 7, die extrovertiert nach außen geht und ja die Angst umsetzt in Bewegung, in Witzigkeit, Spritzigkeit, die eigentlich nach dem Motto lebt, boah, ich habe zwar Angst, aber bewegliche Ziele trifft man nicht, also bewege ich mich viel und dann wird man schon daneben schießen. Ich kannte eine 7, die sagte, wenn sie vor jemanden Angst hat, dann geht sie näher an ihn ran und hakt sich sogar manchmal unter, ja, weil wenn sie so nah an ihn rangeht, dann kann er sie nicht hauen. Das ist natürlich eine ganz witzige Art und die 7 ist der Punkt des Komikers und des Narren. Ja, ist natürlich eine witzige Idee, mit Angst ganz anders umzugehen. Man könnte sagen, so ein bisschen ja eigentlich der Angst einen Witz zu erzählen. Das ist ein bisschen so wie, wenn der Tod kommt und dich holen will, dass du dann einfach den Tod einen Witz erzählst und dann lacht sich der Tod tot und kann dich nicht mitnehmen. Das ist so das Prinzip der 7 in ihrem Leben. Und gleichzeitig kannst du natürlich schon, vermutest du, dass das wahrscheinlich ein Mensch ist, der viele Ideen hat. Ich nannte ihn den planenden Ego Plan, also denjenigen, der immer Pläne macht. Der hat ganz viele Pläne. Mache ich dies nicht, mache ich das, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Dieses Projekt habe ich angefangen und jetzt langweilt es mich, jetzt mache ich ein neues Projekt. Ich habe sowieso so 1000 Ideen. Und das ist die Persönlichkeit, das ist sozusagen die äußerste Schicht eines Menschen. Und im Inneren ist natürlich ein tiefer Schmerz darüber und auch eine große Angst davor, dass irgendwann einem die Ideen ausgehen oder dass es irgendwann ernst wird im Leben und dass man nicht immer spielen kann. Und das ist dann eventuell das ist eine der Botschaften von dem Punkt Nummer 7 für jeden. Es gibt eine Zeit zu spielen und es gibt eine Zeit für Ernst. Ja, es gibt eine Zeit, wo es gut ist. Es ist die 7 zeigt Leichtigkeit für jeden, zeigt die Qualität von Leichtigkeit. Sie zeigt aber auch, wie man durch die Qualität der Leichtigkeit, wie man sich darin verlieren kann und ein Leben führt in fortgesetzter, nicht Leichtigkeit, sondern dann auch Seichtigkeit und Oberflächlichkeit und sich nicht wirklich festlegt auf irgendwas. So, dann heißt es, die 7 zeigt für jeden, es gibt eine Zeit zu spielen und es gibt eine Zeit, sich festzulegen. Es gibt eine Zeit, wo man Spaß haben kann und es gibt eine Zeit, wo man arbeiten muss und wo man auch eine Arbeit zu Ende führen kann. Und nicht umsonst ist die heilige Idee, das, was verloren wurde, In diesem Punkt Nummer 7 wird auch manchmal heilige Arbeit genannt. Und so gibt es in jedem der 9 Punkte auch eine heilige Idee, ein inneres Bild von Gott, könnte man sagen, oder von dem Sinn des Lebens, eine heilige Idee, die verloren gegangen ist und die der Mensch sucht, ob er das nun weiß oder nicht. Und zu den einzelnen heiligen Ideen in den verschiedenen Punkten komme ich dann auch bei den Einzelpodcasts zu jedem dieser Typen, wird es dann im größeren Detailgrad noch erläutert werden. Und dann der Punkt Nummer 5, wo die 7 der extrovertierte Angstpunkt ist, ist die 5 der introvertierte Angstpunkt. Ja, da ist, Angst ist ja bereits eine introvertierte Bewegung, also in der Regel. Angst selbst, die Energie ist ja eher eine Energie, wo ich mich zurückziehe aus dem Leben, obwohl, wie wir gesehen haben, die 7 damit ganz anders umgeht. Und die 5, könnte sagen, ist nochmal so die Rückwärtsbewegung in der Rückwärtsbewegung. Das ist dann Ego-Geiz, das ist ein geiziger Mensch, wobei sich der Geiz im Wesentlichen auch auf mich selbst bezieht. Also ich geize mit mir selbst. Ich gebe mich nicht gerne. Ja, ich halte mich zurück, und zwar ganz grundsätzlich. Das heißt, wir haben in diesem Punkt haben wir den zurückgezogenen Denker, den Philosophen, der ganz viel weiß über das Wissen, der tiefes Wissen über das Leben hat, aber eventuell damit gar nicht rauskommt mit diesem Wissen. So, man könnte sagen, so ein Botaniker, ein Forscher, der so eine seltene, der eine seltene Spezies von Waldameise im südlichen Mittelamazonas erforscht hat und wahrscheinlich von denen es irgendwie nur, keine Ahnung was, 1000 Exemplare oder so ganz wenige Exemplare gibt. Und die hat er jetzt erforscht bis ins kleinste Detail. Und er weiß genau, wie diese Ameisenpopulation im südlichen mittleren Westamazonas funktioniert, hat dort tiefste Erkenntnisse errungen über die Struktur der Ameisengesellschaft, aber er spricht mit niemandem darüber und er wird irgendwann irgendwo anonym beerdigt werden und keiner wird wissen, dass er dieses unglaubliche Wissen angehäuft hat. Vielleicht hat er es niedergeschrieben, aber wahrscheinlich chiffriert mit einem Code, der nicht zu knacken ist. Und es auch jetzt sollte klar sein, das ist jetzt natürlich übertrieben und so weiter, aber es gibt so einen gewissen Geschmack an diesem Punkt Nummer 5. Und natürlich ist auch klar, dass ich die 5 auf ganz verschiedene Weisen darstellen kann. Da werden wir dann auch in den Einzelbeschreibungen darauf eingehen, welche Ausprägung das annehmen kann. Da werden wir dann auch über berühmte Vertreter sprechen, dieser verschiedenen neuen Charaktertypen. Obwohl man nie so sicher, also man kann nicht hundertprozentig immer sagen, was eine berühmte Persönlichkeit nun für ein Charaktertyp ist. Und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Es geht nur darum, praktisch so das Prinzip kennenzulernen. Aber die 5, und das sollte auch klar geworden sein, auch die wirft für jeden eine Frage auf. Ja, nämlich, wie mache ich es, dass ich mich vom Leben zurückziehe? Wie distanziere ich mich vom Leben? Und wie schaffe ich oder wie mache ich das, mich nicht ganz zu geben? Wo halte ich mich zurück? Ja? Wo lasse ich andere auch im Regen stehen? Und das auf der negativen Seite und auf der positiven Seite zeigt die 5 eben auch, dass es wichtig sein kann, Dinge nüchtern zu betrachten. Ja? Also auch manchmal, vielleicht auch manchmal mehr Informationen einzuholen über bestimmte Dinge, vielleicht auch Informationen über bestimmte Menschen, in dem Sinne, dass ich sie frage, wie ist es bei dir eigentlich? Und nicht irgendwelche Annahmen mache. Die 5 selber ist einerseits ein zurückgezogener Mensch, aber auch ein sehr freundlicher Mensch und sehr ohne viele Vorurteile. Sie lässt die Mitmenschen wirklich so sein, wie sie sind. Ne, so, diese Typen sind nicht eindimensional. Sie haben Schattenseiten und sie haben wirkliche Lichtseiten und sie halten für jeden eine tiefe Botschaft bereit. Und um das abzurunden, das tut mir jetzt leid, dass ich den Punkt 4 tatsächlich vergessen habe. Das ist mir aber auch früher in Enneagramm-Seminaren tatsächlich auch oft passiert. Und manchmal habe ich es sogar bewusst gemacht und habe dann so ein bisschen mich darüber lustig gemacht, dass die 4 dann oft darüber traurig ist, dass sie jetzt übersehen wurde. Und das passt so ein bisschen in ihre Weltsicht. An Punkt 4, der Melancholie, der Traurigkeit, da finden wir dann den offensichtlich emotionalen Menschen, der tatsächlich auch immer wieder auch traurig ist, der sehr stark in Kontakt ist damit, mit dem, was ihm fehlt. Nicht so sehr, was er hat, sondern was ihm fehlt. Und auch sehr stark in Kontakt ist mit dem, was andere haben, was ich nicht habe. An diesem Punkt ist die Leidenschaft des Neides beheimatet. Das heißt, diese Menschen fühlen oft einen starken Neid in sich auf andere und gleichzeitig, wie bei allen Punkten, ist dieser zentrale Antrieb, der Neid, verboten. So, das heißt, sie sind einerseits neidisch und andererseits haben sie auch das Gefühl, nicht neidisch sein zu dürfen. Und dann kommt der Neid eben oft auch in ganz anderer Form raus, oft auch sehr unangenehmer Form für die Mitmenschen. Die wissen dann oft gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber eigentlich agiert die 4 nur aus einem tiefen Gefühl von Verlust des Ursprungs in diesem Fall und versucht den irgendwie zu füllen. Und das sind oft dann auch Künstler, ja. Ich weiß nicht, ob du die Künstlerin, die Sängerin Sinéad O'Connor kennst, vielleicht heutzutage nicht mehr, die war früher mal sehr, sehr bekannt. Die, wenn du da YouTube-Videos anguckst von ihr, da, ich sage jetzt mal so salopp, da kannst du allein schon vom Zuschauen kannst du bereits überzeugt sein, jetzt direkt Selbstmord zu begehen. Ja, das ist doch eine gute Idee, ist doch vielleicht jetzt das Leben zu beenden, weil es so schrecklich ist. So, das habe ich jetzt mal so salopp gesagt. Ich hoffe, du fühlst dich da jetzt nicht irgendwie auf den Schlips getreten. Einfach nur, um klarzumachen, was das hier für ein Punkt ist. So, jetzt, ne, ich bin jetzt einmal rum ums Enneagramm, habe einmal alle Typen versucht, so ein bisschen in den Raum reinzubringen. Und will das jetzt zum Abschluss noch einmal tun. Noch einmal ums Enneagramm rumgehen. Wir hatten früher hatten wir eine Theatergruppe gegründet, um das Enneagramm auf die Bühne zu bringen, das Enneagramm-Theater aus Hamburg, wo wir dann auch über viele Jahre auch immer wieder aufgetreten sind in Deutschland und dann sogar in der Schweiz auch mal. Und aus diesem ein Theaterstück, 9 Beerdigungen für eine Leiche, da lese ich jetzt nochmal was vor draus. Die 9 Wetterberichte, jetzt als Abschluss, um noch einmal so einen Gang durch das, durch noch einen Gang durchs Enneagramm. 1 Uhr, das Wetterbericht. Drückende, schwülwarme Luft. Aufziehendes Gewitter, wobei es mehr als fraglich ist, ob es sich wirklich entlädt. 2 Uhr, das Wetterbericht. Strahlend, azurblauer Himmel mit Palmen und einer warmen, sanften, fast schmeichelnden Brise aus dem Süden, die dich in deinem ganzen Sein unterstützt, fördert, das Beste in dir zum Klingen bringt und dir das Gefühl gibt, ganz angenommen und behütet zu sein. 3 Uhr, die Wetterlage. 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr Wind, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr Sonne, 14.30 Uhr bis 15 Uhr Regen, mittelstark, 15 bis 18 Uhr Schnee mit exzellenten Skifahrbedingungen. 4 Uhr, die Wetterlage. Es wird nicht mehr so sonnig heute wie gestern. Und es wird auch nicht mehr 25 Grad, so wie es heute war. Und das war doch so richtig schön, oder? Tja, die warmen Tage sind vorbei. Die Pflanzen welken und Blätter werden auch bald abfallen. Es wird Herbst. Alles vergeht. 5 Uhr, das Wetter. Trocken und kühl. 6 Uhr. Der Wetterbericht. Morgen scheint die Sonne. Ja, also morgen scheint bestimmt die Sonne. Obwohl, ich frage mich gerade, wer eigentlich diese Meldung hier verfasst hat. Ob das ein Diplom-Meteorologe oder war das nur eine Aushilfe, aber egal, selbst wenn es ein Fachmann war, ich meine, Fachleute können doch irren, oder, also weiter unten kleingedruckt steht es, da, nur 99%ige Wahrscheinlichkeit, hab ich's doch gewusst. Also mit anderen Worten, ja, morgen könnte die Sonne scheinen, aber Sie müssen auf jeden Fall mit Regen rechnen. Also Sonnenbrand, Allergie und Hitzestau auf der einen, Regen, Erkältung, Überschwemmung auf der anderen Seite. Haben Sie bitte Regenschirm und Sonnencreme immer griffbereit. Und Hinweis für akute Allergiker, der Pollenflug hat begonnen. 7 Uhr, die Wetteridee, Wetterfantasie, der Wetterwitz, na, ihr wisst schon. Sonnig, windig, angenehm, mit einem Wort abwechslungsreich. Hallo Allergiker, heute könnt ihr wieder mit diesen kleinen niedlichen Blütendingern hinterherhüpfen. 8 Uhr, das Wetter. Heftige Donnereinschläge mit nachfolgendem Erdbeben und mindestens 100.000 Todesopfern. Ha! Ein Wetter, das Lust macht auf mehr. 9 Uhr, die Wetterlage. Blau, warm bis schwül. Etwas unklare Wetterlage. Diffus. Aber trotzdem durch und durch angenehm. Ja, das waren die neuen Nachrichten. Dann kann ich nur sagen, bleibt dran für die neuen weiteren Podcasts, die wir hier machen werden, zu jedem der neuen Enneagramm-Typen ein. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick gekriegt in dieses System. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es hier nicht um ein Schubladensystem geht, was Menschen irgendwie in verschiedene Ecken einordnen soll, sondern es ist, obwohl diese Gefahr besteht, das hatte ich ja schon gesagt, und das auch ein großes Missverständnis ist in der Arbeit mit dem Enneagramm, aber in erster Linie ist das Enneagramm ein Werkzeug, um dir zu dienen, dir zu helfen, einerseits eventuell zu erkennen in dir, was es ist, was dich in der Tiefe antreibt, was dich deswegen auch immer wieder hindert, weiterzugehen oder tiefer zu gehen oder ja einfach auch dich zu verändern und zu entwickeln. Und andererseits ist es eine Möglichkeit, ein Werkzeug, um 9 verschiedene Eintrittstore in die Erforschung deiner selbst, in die Erforschung deiner inneren Welt zu geben. Es sind 9 Eintrittstore. Und in den einzelnen Podcast gehe ich dann auf jeden der Punkte ein und gehe auch darauf ein, was die Botschaft klingt immer so heilig, ja, aber was die Lehre ist, die jeder Punkt für dich bereithält und auch wie sich jeder dieser Punkte in der Welt heute zeigt, wie sich diese Energieformen zeigen. Und ja, klar, dass du im Netz natürlich eine Masse an Informationen zum Enneagramm findest. Genau, schau einfach mal rein und freue mich, wenn du dann bei den einzelnen Podcasts zum Thema Enneagramm auch dann wieder mit dabei bist. Und bis dahin sage ich Tschüss und alles Gute für dich auf deinem Weg.